Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ab 21, euer Podcast mit Judith Ebert. Tattoo Beauty oder Botox Tragödie? Wir reden über Body Modification. Bot Mods, das sind Menschen, die ihre Körper verändern, verschönern. Das machen sie mit Piercings, Tätowierungen, mit Zungenspalten, aber auch mit ganz klassischen Schönheits-OPs. Botox, Hyaluron, in alle möglichen und unmöglichen Falten gespritzt. Alle folgen entweder ihrem persönlichen Schönheitsideal oder finden das auch einfach nur sexuell erregend. Es kann Grenzen sprengen, sagt Dr. Ada Borkenhagen und berichtet aus ihrer psychotherapeutischen Praxis. Und André Berg macht Body Modifications in einem Berliner Piercingstudio an Kunden und lässt machen bei sich selbst. Warum und welche Grenzen es für ihn persönlich gibt, all das jetzt hier im Podcast.
Deutschlandfunk Nova.
Was ist ein gutes Zeichen für ein Piercingstudio? Wenn man die Tür aufmacht und von einem massiven Schwall Desinfektionsmittel begrüßt wird, da weiß der Kunde doch gleich, hier geht alles sauber zu. Und wenn es dann auch noch so ein bisschen so aussieht wie in einem Friseurladen, alles ganz klassisch, schlicht gehalten, Körperschmuck in Glasvitrinen verstaut, dann macht Piercen oder auch andere Body-Modifikation doch gleich ein bisschen mehr Spaß. Ich rede vom Naked Steel, das ist ein Piercing-Studio in Berlin-Friedrichshain. Das ist weit entfernt von Schmuddelecke und unter anderem auch deswegen weit über die Grenzen des Bezirks bekannt. Im Naked Steel, da arbeitet André Berg. Er ist Piercer. Vom Sonderschullehrer zum Piercer. Wie kam's?
Genau, also ich habe eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger gemacht. Das hat mir auch immer Spaß gemacht, also mit geistig behinderten Kindern auf der Wohngruppe. Und nach der Ausbildung, als dann auch mein Fachkraftvertrag quasi ausgelaufen ist, habe ich da über Umwege eine Stelle als unterstützender Sonderschullehrer bekommen. Und ich wollte eigentlich schon lange Piercer werden. Ich meine, der Plan war jetzt nicht fest gefasst, dass ich das machen werde. Aber war schon immer so ein bisschen ein Wunsch von mir eigentlich, seit ich 18 bin. Und ich hatte dann eben durch die schönen Arbeitszeiten als Sonderschullehrer 14 Uhr Feierabend.
Viel Zeit im Piercingladen abzuhängen, oder
genau.
Was?
Genau. Und ich habe das auch genauso angekündigt bei in dem Piercingstudio, in dem ich in Schwäbisch Hall damals gearbeitet habe, dass ich Piercer werden möchte. Ich muss damit jetzt nicht unbedingt sofort Geld verdienen, weil ich eben, wie gesagt, einen anderen Job habe. Habe das dann auch angefangen und habe dann so 1,5 Monate ungefähr beide Jobs gleichzeitig gemacht und habe dann nach der Zeit gemerkt, das geht auf gar keinen Fall. Also ich muss mich da einfach auf eins konzentrieren. Und habe dann da so ganz spießig eine Pro- und Kontraliste angefangen und bei der hat der Sonderschullehrer sehr schlecht abgeschnitten.
Wie viele hast du? Ich sehe jetzt gerade, ich sehe 3. Also jetzt so offensichtlich im Gesicht sehe ich 3, Nase, 2 Lippe.
Wie viele es ganz genau sind, kann
weißt
ich gar
du nicht
sagen,
mehr?
Weil ich habe die letzten Jahre auch mehr rausgenommen, als ich neue bekommen habe, muss man sagen. Also ich.
Warum? Ich dachte, die wachsen auch teilweise raus.
Das kommt immer so ein bisschen auf die Stelle an. Also das kann bei manchen Stellen passieren, so Augenbraue, Bauchnabel,
genau,
wo quasi nur so eine Hautfalte durchstochen wird. Meine sind nicht rausgewachsen. Meine Augenbrauenpiercings sind tatsächlich sogar rausgewachsen.
Also du weißt nicht, wie viel du aktuell hast?
Nee, ich würde sagen, es sind so 14, 15.
Ich überlege gerade, wo der Rest ist. Da geht dein Blick nach unten. Was hast du noch alles außer Piercings?
Ja, ich habe auf den Händen habe ich Silikonimplantate.
Ach, das ist ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen?
Genau.
Okay, tätowiert bist du?
Tätowiert bin
Arme.
Ich. Genau, die Arme und noch ein paar mehr Sachen. Das ist auch noch nicht fertig.
Zunge hast du gespalten, ne?
Genau, ich habe mir vor 3,5 Jahren die Zunge spalten lassen. Ich habe eine Scarification, also ein Cutting, eine Ziernarbe. Habe ich auf der Brust schon seit
Im
vielen
Gesicht
Jahren.
Im Gesicht hast du auch 2, sehe ich gerade.
Im Gesicht, genau.
Guck mal, fällt gar nicht auf, ist witzig,
relativ
ne?
Neu. Wir sind erst seit ein paar Wochen da.
Das sind so, also unsere Zuhörer sehen es jetzt nicht.
Ja.
Mir ist es auch erst gar nicht aufgefallen. Es sieht aus wie auf beiden Gesichtsseiten wie Kratzer im Grunde.
Genau. Also es sind im Endeffekt 3 Streifen parallel zueinander,
genau,
wo wir so einen 3 mm breiten Streifen jeweils ungefähr entfernt haben, dass sich einfach später eine wirklich schöne Narbe bildet. Weil wenn der einfach nur einen kleinen Schnitt machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man davon nach der Abheilung noch was sieht, relativ gering, weil der Körper ja an sich eigentlich versucht, jede Wunde so gut wie möglich abzuheilen.
Hast du nicht am Rücken so Dingens gehabt zum Aufhängen quasi?
Genau. Das
wie nennt man das im Fachjargon?
Das nennt sich Suspension, Body Suspension. Im Haken, die durch die Haut gepierst werden und an denen man quasi hängt, schaukelt.
Wieso findest du Narben schön? Weil du gerade gesagt hast, es gibt dann so schöne Narben.
Also ich finde, jede Narbe erzählt eine Geschichte. Ob das jetzt so Fahrradunfallnarbe ist, die eben eine zufällige Geschichte erzählt, oder ob man eben quasi die Geschichte selber geschrieben hat, also eine gezielte Narbe gemacht hat. Ich finde Narben schön. Also ich finde auch so Suspension-Narben, kleine Narben auf dem Rücken. Ich finde, das sieht schön aus.
Bauchnabelpiercing und Arschgeweih waren gestern. Heute sind's Brustwarzen und Intimpiercings, die in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Natürlich geht's auch immer noch extremer. Tunnel, Implantate, gespaltene Zungen, Rückenaufhängungen. Also das alles bestätigt uns André Berg. Er ist Piercer im Berliner Studio Naked Steel. Er weiß nicht mehr so genau, wie viele Piercings er selbst hat. Seine Zunge ist gespalten, seine Hände zieren Implantate, ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen. Und wie gesagt, diese Nummer mit dem am Haken aufhängen, die an seinem Rücken befestigt werden, hat er natürlich auch. Ich sag ja, extremer geht immer. André war bei mir im Studio, ich habe ihn gefragt, gespaltene Zunge, wie fühlt sich das an?
Also ich würde sagen, so im Alltag spüre ich selber nicht wirklich einen Unterschied. Also selbst wenn die beiden Zungenmuskeln nicht mehr miteinander verbunden sind, das Gehirn da einfach so drauf geschult ist, die parallel miteinander zu bewegen. Also wenn ich ganz normal rede oder die Zunge rausstrecke, werden die sich immer miteinander bewegen so, und das wirklich die irgendwie gegeneinander, also mit den beiden Zungenhälften zu klatschen oder so, das erfordert wirklich Übung.
Das kannst du oder was? Ach du meine Güte, das kann er wirklich?
Ja, das ist Übung.
Okay, aber musstest du auch wieder neu sprechen lernen? Weil ich kann mir vorstellen, man lispelt vielleicht ein bisschen?
Ja, also Lispeln ist am Anfang ein Thema. Man lispelt die ersten Tage mit einer Zungenspaltung, was aber nicht direkt was mit der gespaltenen Zunge zu tun hat, sondern eigentlich eher damit, dass die Zunge enorm anschwillt. So wirklich neu üben will ich jetzt nicht direkt sagen. Also es gibt so ein paar Sachen, die super ungewohnt sind. Also zum Beispiel das erste Mal einen Hustenbonbon lutschen oder so. Es ist einfach super ungewohnt, wenn das so in der Mitte durchrutschen kann. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, geht aber.
Aber tat das nicht scheiß weh?
So bei der Zungenspaltung ist natürlich auch, also Adrenalin wird da sehr viel ausgeschüttet. Es tut auch weh, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie du oder auch die Zuhörer sich das jetzt gerade vorstellen. Die Tage danach, also ich würde mal so sagen, nach einer Woche war das bei mir alles vorbei. Konnte völlig normal wieder essen, reden.
Und was ist für dich das Reizvolle daran, an diesen ganzen Kisten, die du an deinem Körper hast machen lassen?
Also ich würde schon sagen, dass jedes Ding da irgendwie seinen anderen Reiz hat, aber jetzt mal ausgenommen von Body Suspension ist das einfach eine optische Sache. Mhm. Als noch davor. Womit ich nicht sagen möchte, dass ein nicht modifizierter Körper nicht schön ist, aber ich selber sehe so für mich meinen eigenen Körper eigentlich als die ultimative Freiheit für mich, den ich verändern kann, wie ich es möchte, so wo mir einfach keiner reinredet.
Also dein Körper, deine Spielwiese, und du nutzt das dann so.
Genau, könnte man sagen.
Ja, und du hast ja mit 18 dann quasi, hattest du ja schon gesagt, 18 war so die magische Zahl angefangen. Was ist da passiert? Hast du da jemanden gesehen, der stark modifiziert war, wo du gedacht hast, das will ich auch?
Ich wollte mich vorher schon piercen lassen. Das war aber nicht möglich, weil um sich piercen zu lassen, muss man 18 sein. Mhm. Und meine Mutter war da nicht sonderlich begeistert davon, dass ich mich piercen lasse.
Die freut sich bestimmt jetzt darüber, über deine Spielwiese.
Ich glaube, sie freut sich heute viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Sie hat, glaube ich, wirklich realisiert, wie wichtig mir das wirklich ist. Von dem her damals, ich habe mir die Augenbraue piercen lassen, das hat man einfach so gemacht. Um die Jahrtausendwende war das der Standard, musste man haben. Und habe mir dann relativ kurz danach die Zunge piercen lassen. Und da ist bis heute Prodigy Firestarter.
Ja, alles klar.
Das Video. Und
alles klar.
Das gesehen habe, wusste ich.
Der rote Teufel.
Das brauche ich.
Für dich geht es darum, dass du da quasi deinen Körper so modifizieren kannst, wie du willst. Und es ist das dein eigenes Schönheitsideal, was du hast, was du da auslebst. Was ist mit Grenzverschiebung?
Meinst du Grenzen, die ich mal hatte? Da habe ich schon einige verschoben. Das auf jeden Fall.
Okay.
Also für mich war es, bis vor 5, 6 Jahren wäre zum Beispiel die Zungenspaltung für mich eine Grenze gewesen, wo ich gesagt habe, die werde ich einfach niemals überschreiten. Eine andere Grenze, die für mich wahrscheinlich so die größte war, ist Body Suspension. So der Punkt, das dann wirklich selber zu machen, kam eigentlich sehr überraschend dann. Also ich habe das erste Mal eine Freundin gesehen, die ich wirklich privat auch gut kannte, wo ich sie gesehen habe, wie viel Spaß sie hat und ihren Gesichtsausdruck vor allem. Also dieses Lächeln bis über beide Ohren. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich will wissen, wie sich das anfühlt. Ich will das ausprobieren. Und
das Lächeln über beide Ohren wobei? Beim Aufhängen?
Ja.
Okay.
Ja, das klingt jetzt vielleicht erstmal befremdlich, aber der Körper schüttet da einfach so viel Adrenalin aus. Von den Schmerzen merkt man nach wenigen Minuten eigentlich gar nichts mehr. Für mich persönlich ist es einfach so ein Reset-Knopf. Ich schaukel, keiner redet wirklich mit mir, es bin nur ich, konzentriere mich in dem Moment auch wirklich nur auf mich und alles andere ist irgendwie auf lautlos gestellt außenrum.
Ist jetzt nicht ganz unumstritten, sowas, ne? Also, was sagst du dazu, wenn jemand sagt, das ist gefährlich, das hat ich finde das einfach nur schön, nicht mehr so viel zu tun. Was sagst du dann?
Also ich höre mir eigentlich, wenn Leute so anfangen, irgendwie, das ist ja gefährlich, höre ich mir eigentlich ganz gerne erstmal deren Meinung an. So, warum ist es gefährlich? Und die meisten Sachen, mit denen die Leute dann eben aufkommen, also zum Beispiel, die Haut könnte ja reißen. Das sind in der Regel so die meisten Sachen, warum die Leute denken, es ist gefährlich, sind eigentlich Punkte, die ein professioneller Artist umschiffen kann. Also wenn diese Haken ordentlich gesetzt sind, in der richtigen Tiefe, reißen die in der Regel nicht aus. Und dass es umstritten ist, ja, ist es mit Sicherheit, aber ich glaube, die meisten Dinge, die nicht jeder nachvollziehen kann, sind irgendwie umstritten. Und ich finde gerade so dieses Body Suspension-Thema ist sehr schwer nachzuvollziehen, wenn man das selber noch nicht erlebt hat.
Was kann denn
Also
dabei eigentlich schiefgehen, wenn man sowas macht?
was passieren kann bei einer Body Suspension ist zum Beispiel, dass jemand mal kurz ohnmächtig wird, dass der Kreislauf absackt, dass ein Haken ausreißt. Sowas kann passieren, ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich und hat eigentlich so bei den Fällen, bei denen ich weiß, dass sowas passiert ist, waren es eigentlich dann Fehler, die man hätte umgehen können.
André Berg ist Piercer im Berliner Studio Naked Steel und er modifiziert sich selbst und auch seine Kunden. Ich habe ihn gefragt, wenn ich dich so anschaue, ist klar, beim Bottom-Modding, da geht einiges. Was sind die Trends bei Piercings und Co.?
Also sowas wird bei uns auch abgefragt. Unter anderem Bluter ist für mich ein Ausschlusskriterium. Also ich habe durchaus auch schon Kunden gehabt, die mir angegeben haben, ja, sie sind Bluter, die schon Piercings hatten, wo man dann so mal Rücksprache mit dem Arzt hält. Aber in der Regel ist das ein Ausschlusskriterium, weil es da einfach wirklich, meiner Meinung nach, wirklich gefährlich werden kann.
Aber klassische Piercings gehen noch oder ist es wirklich jetzt dann immer mehr so, dass, keine Ahnung, Tunnel sind ja auch schon ewig in, dass man jetzt dann schon mehr in so eine etwas, wie soll ich das denn nennen, gewagtere Richtung geht? Kann man das so
Das trifft
sagen?
es eigentlich so von der Formulierung. Also ich finde zu dem Piercing-Trend, was es so in den späten 90ern um die Jahrtausendwende gab, dieser Trend ist meiner Meinung nach vorbei. Also
Also
es
das
ist,
klassische Bauchnabelpiercing.
genau, also machen wir heute auch
Arschgeweih,
noch.
Bauchnabelpiercing ist vorbei.
Genau.
Gott sei Dank.
Wir machen auch Bauchnabelpiercing und Augenbrauenpiercings heute noch, die ganz klassisch für die Zeit waren. Ich denke nur so, dass dieser Modeboom vorbei ist, aber das Bodypiercing auf der anderen Seite einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist heutzutage. Also wir haben tätowierte und gepierste Polizisten. Man kann heute als Krankenschwester oder ein sehr guter Stammkunde von mir seit Stunde eins eigentlich, seit ich Piercer bin, der ist Dozent an der Schule für medizinische Berufe. Also dass man in solchen Berufen heutzutage Piercings tragen kann, eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten. So unsere durchschnittlichen Kunden sind nicht unbedingt 18 Jahre alt und wir haben heute eigentlich Kundschaft und Interessenten in allen Altersgruppen, in allen Berufsschichten. Also das geht wirklich von Anwälte über Punks. Wir haben Mädels, die mit den Eltern kommen, mit 14 das erste Ohrloch sich piercen lassen und wir haben Frauen, die 70 und aufwärts sind, die wir piercen.
Und Intimpiercings sind, glaube ich, vor allen Dingen am Kommen, oder?
Also ich würde jetzt nicht sagen, am
Sieht man voll oft, finde
Kommen.
ich.
Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, am Kommen. Also ich habe mich mal vor ein paar Jahren mit einem Piercer unterhalten, Jim Ward, der wird gerne als der Großvater der modernen Bodypiercing-Szene-Industrie angesehen, weil er, ich will jetzt nicht lügen, 1976 oder 78 in Kalifornien, in Hollywood, das erste Piercing-Studio der Welt eröffnet hat. Also Gauntlet hieß das Studio, das ist ganz klar aus dem Fetisch-Background entstanden. Also die haben dort vor allem eben aus der homosexuellen Szene vorwiegend Brustwarzen und Intimpiercings gestochen. Und ihn habe ich auf jeden Fall gefragt, so die Piercing-Trends, weil er einfach von Stunde null seit Bodypiercing irgendwie ein Thema ist in der Moderne, dabei war. Und er meinte, er hat viele, viele Piercings kommen und gehen sehen, also Trends der Piercings. Das einzige Piercing, bei dem er keinen wirklichen Trend sah, wo er auch der Meinung ist, dass das von wirklich damals, Ende der 70er, bis heute relativ gleich viel gestochen wird, ist das Brustwarzen-Piercing. Vielleicht, warum man es heute ein bisschen mehr sieht, ist allgemein, dass Menschen freizügiger damit umgehen. Und früher war es vielleicht einfach wichtig, wirklich so kleinen Schmuck wie möglich eben zu tragen, dass man das auch nicht durchs T-Shirt durchsieht.
Oder durchs Hemd.
Genau, oder durchs Hemd. Und heute ist es vielleicht eher ein bisschen egaler geworden. Also man schämt sich vielleicht dafür nicht.
André Berg, Piercer im Berliner Studio Naked Steel. Er ist auch im Vorstand des Verbands professioneller Piercer. Ihr seht, er lebt für seinen Job, seine Berufung und natürlich auch für seinen Körper und gibt seine Begeisterung an seine Kunden weiter.
Deutschlandfunk Nova.
Ab 21.
Blumenkränzchen auf dem Kopf. Makellose Haut, kugelrunde Augen. Also ich kriege ständig irgendwelche Selfies von Freundinnen, wo die zwar drauf zu erkennen sind, aber erst auf den zweiten Blick. Der Rest ist Filter. Nicht echt. Wir machen uns natürlich einen Gag draus, uns zu pimpen in Richtung Comicfigur. Aber offensichtlich ist nicht jeder zu dieser Abstraktionsleistung, so möchte ich es jetzt mal nennen, in der Lage. Immer mehr Menschen rennen offensichtlich zu Schönheitschirurgen und wollen so aussehen, wie einmal durch den Snapchat- oder Facetune-Filter gejagt. Dr. Ada Borkenhagen ist Psychologin und hat sich umfassend damit beschäftigt, warum wir Menschen anders, besser aussehen wollen. Diese Tendenz, so aussehen zu wollen, wie nachbearbeitet durch eine Foto-App. Kennen Sie diese Tendenz?
Ja, ich kenne diese Tendenz und ich denke auch, das liegt sozusagen in der Natur dieser neuen Angebote, also in dieser neuen Programme, die das ermöglichen. Wenn ich mir sozusagen den Körper als Bild auftunen kann, dann liegt es natürlich nahe, damit auch zum Schönheitschirurgen zu gehen und zu fragen, kann ich das so umsetzen? Und das passiert auch. So ähnlich wie früher, ich das sozusagen aus meiner Jugend kenne, da ist man ja auch mit einem bestimmten Bild zum Friseur gegangen und hat gesagt, diese Frisur will ich haben. Das hat zwar nie geklappt, aber gemacht hat man es trotzdem.
Ja, aber da hätte man doch schon lernen können. An diesem einfachen Beispiel, ich gehe mit einem Foto von jemandem zum Friseur und sage, ich möchte gerne ganz genauso aussehen, dann sagt jeder Friseur, ja, aber du hast doch ganz andere Haare, es wird einfach nicht funktionieren. Da hätte man doch schon daraus lernen können, dass ein quasi fotogeshopptes Bild mit der Realität nichts zu tun hat. Wie erklären Sie sich, dass offenbar immer mehr Leute Realität und Fake nicht auseinanderhalten können?
Na, ich wäre nicht ganz so Ihrer Meinung, dass das dann jeder Friseur gesagt hat. Der würde bestimmt sagen, ja, Ihre Haare fallen ein bisschen an. Anders, aber ich schau mal, was ich machen kann. Und insofern ist man dann auf Gedeih und Verderb diesem Friseur in gewisser Weise auch ausgeliefert und hat es natürlich machen lassen. Und vieles kann die Schönheitschirurgie ja schon verwirklichen, aber nicht alles. Und sicherlich besteht ein großer Anreiz, wenn ich mich sozusagen idealisiert sehe mit der geraden Nase, ohne Falten und ohne Flecken im Gesicht, dass ich dann dieses Ideal auch erreichen möchte. Und die Schönheitsmedizin verspricht das ja auch.
Sind die Leute dann erfahrungsgemäß glücklicher, wenn sie dann tatsächlich weniger Flecken haben, Schlauchbootlippen, keine Falten, die haben sie wegspritzen lassen? Haben sie das Gefühl, dass die Leute dann tatsächlich von innen heraus glücklich sind?
Glück ist sicherlich ein sehr weiter Begriff.
Na, zufriedener, sagen wir mal zufriedener.
Zufriedener sind sie, sofern sie ihr Ideal erreichen. Das kennen wir auch alle, dass wir einfach, wenn wir sozusagen unser inneres Ideal, vielleicht unsere Idealbilder in Bezug auf sportliche Leistungen oder so, denen nahe gekommen sind, dann ist das natürlich immer ein Triumphgefühl und dann ist das auch mit einem Wohlgefühl begleitet. Und insofern kann man schon sagen, und das zeigen auch alle Untersuchungen, dass sofern ein schönheitsmedizinischer Eingriff nicht zu größeren Komplikationen geführt hat und zu dem ästhetischen Ergebnis geführt hat, was man erwartet hat, dass dann die Personen auch damit zufrieden sind.
Aber warum kommen die dann zu Ihnen? Mit welchem Problem? Oder ab welchem Problem kommen die dann zu Ihnen?
Ich habe unter anderem auch Patienten, die nicht einfach nur einen ausgestanzten Mangel vielleicht beseitigen möchten oder eben Alterserscheinungen, sondern die an einer schweren Krankheit leiden, die man Körperdysmorphophobie nennt und bei der das innere Bild von sich selbst ein hässliches Bild ist. Und diese Patienten versuchen, dieses innere hässliche Bild durch eine Korrektur der äußeren Erscheinung zu verändern. Und das funktioniert nicht. In der Regel sind das sogar recht gut aussehende Menschen, die aber von sich selber ein hässliches Selbstbild haben. Vielleicht ein sehr gutes Beispiel dafür ist meiner Meinung nach Michael Jackson, der sicherlich am Anfang nur eine bestimmte Nasenform korrigieren lassen wollte, aber bei dem sich das zunehmend zu einer Sucht entwickelt hat und der quasi seine Identität ändern wollte. Er wollte kein Schwarzer mehr sein und da fängt diese Körperdysmorphophobie in gewisser Weise schon an, wenn ich wirklich meine Identität verändern will durch die Operation.
Wie helfen Sie denn solchen Leuten, die dieses sich selber als hässlich wahrnehmen und versuchen, über Schönheits-OPs das zu kompensieren? Was sagen Sie denen, wie therapieren Sie die?
Der Ansatz wäre, dieses innere hässliche Bild zu korrigieren. Und da muss man ansetzen und sich anschauen, wie ist dieses innere hässliche Bild von sich selber entstanden. In der Regel hat es etwas auch mit den frühen Beziehungserfahrungen zu tun, dass diesem Kind quasi gespiegelt worden ist, es ist nicht richtig, so wie es ist. Und diese Erfahrung hat es sehr stark auf sein Körperbild projiziert und deswegen leidet es sozusagen an einem hässlichen inneren Selbstbild. Und die Personen können noch so schön sein und das auch von außen dauernd gespiegelt bekommen, dass sie sehr wohl sehr attraktiv sind. Sie haben genau diese Überzeugung nicht und an diesen Überzeugungen muss man ansetzen und arbeiten.
Tätowierungen, Piercings, Botox, Penisverlängerung, Schamlippenverkleinerung, die Liste der möglichen Körpermodifikationen ist lang. Body Modification bedeutet, dass wir Menschen unsere Körper auf unser persönliches Schönheitsideal hin perfektionieren. Was treibt Bot-Mods dazu, ihre Körper unter anderem dafür mit Messern oder auch Nadeln zu beackern? Dr. Ada Borkenhagen ist Psychologin und Psychotherapeutin und hat Zahlen und Ergebnisse aus einer Studie der Uni Leipzig von Professor Brähler. Aus denen geht hervor, warum wir Menschen diesen Drang haben, uns ständig verschönern zu wollen oder vielleicht auch zu müssen. Frau Dr. Borkenhagen, was für eine Funktion hat Körperschmuck, wie zum Beispiel Piercings, Tätowierung, Zungenspaltung, gibt es ja einiges mehr, nicht? Sind das reine Tätowierungen oder ist es irgendwie mehr?
Ich denke, da muss man sehr stark differenzieren. Wir haben zum einen heute eine Modewelle, bei der Piercing und auch Tätowierungen relativ normal geworden sind. Aktuell ist jeder fünfte Deutsche bzw. jede fünfte Deutsche tätowiert und jede dritte jüngere Frau gepierst. Und da kann man keineswegs davon ausgehen, dass die nun alle eine schwere Persönlichkeitsstörung haben. Das wäre absolut übertrieben, das zu sagen. Sondern wir haben es hier wirklich mit einem Modetrend zu tun. Sicherlich auch mit einem Modetrend, mit dem man sich vor allen Dingen auch gegen die Elterngeneration abgrenzen kann. Und es ist einfach in einer bestimmten Generation oder in den jüngeren Generationen ist es einfach Mode und Trend.
Wobei man in der Zwischenzeit ja eher ein Trendsetter ist, wenn man nicht gepierst oder tätowiert ist, weil da fällt man schon mehr auf in der Zwischenzeit.
Genau, das ist natürlich das Wesen der Mode, dass sie sich auch irgendwann sicherlich überlebt oder andere Formen finden muss. In Bezug auf die Tattoos haben wir das auch in unseren ersten Repräsentativerhebungen von 2003 ganz stark angenommen. Dem war aber nicht so, sondern es haben sich nur die Motive verändert, der Tattoos.
Nicht Sie meinen von Arschgeweih hin zu vielleicht mal einem hübschen Bild.
Genau, genau, okay. Genau das hat sich verändert. Aber die Tätowierungen sind geblieben und wir können heute sagen, dass die sich ungefähr bei 20% in der jüngeren Generation konsolidieren, die Tätowierungsraten, und können in Bezug auf die Frauen sagen, dass 42% der jungen Männer und 44% der jungen Frauen zwischen 25 und 34 Jahren ein Tattoo haben. Das sind wirklich horrende Zahlen.
Das ist echt viel. Haben Sie das Gefühl, dass Frauen oder Männer in unterschiedlichem Ausmaß ihre Körper modifizieren?
Ja, bei Frauen ist sicherlich noch stärker dieser ästhetische und Schmuckgedanke steht im Vordergrund. Das sehen wir ja auch bei Piercings. Also die klassischen Schmuckpiercings finden wir vor allen Dingen auch bei Frauen und auch an bestimmten Stellen. Also das Bauchnabelpiercing ist immer noch bevorzugt bei Frauen. Ich sehe es bei Männern wirklich selten.
Also Männer piercen sich ihrer Erfahrung nach ein bisschen weniger oder meinen Sie jetzt speziell das Bauchnabelpiercing?
Sie piercen sich weniger. Das können wir auch belegen an den Repräsentativerhebungen, die wir gemacht haben. Und in Bezug auf die Stelle, wo das Piercing, also der berühmte Bauchnabel, der ist natürlich bei Frauen häufiger.
Welche Rolle spielt das Selbstbewusstsein Ihrer Meinung nach beim Thema Body Modification? Haben die Leute, die sich viel tätowieren, viel piercen, viel ritzen, wie auch immer, andere Sachen machen lassen, haben die für Ihrer Meinung nach eher ein gutes Selbstbewusstsein oder eher nicht so? Oder kann man das nicht sagen?
Ich würde sagen, in Bezug auf das Selbstbewusstsein sind mir jetzt erstmal keine größeren Untersuchungen bekannt, die da große Unterschiede feststellen. Was wir schon festgestellt haben, ist, dass die Orientierung auf das eigene körperliche Aussehen, dass dieser Aspekt bei Tätowierten wie bei Gepiersten stärker ist. Man könnte sagen, dass sie stärker ihren Körper als ästhetisches Objekt betrachten. Das ist eben auch zu gestalten gilt.
Okay, also dann ist Ihrer Meinung nach der Drang, warum Leute sich ihren Body modifizieren, ist ein egoistischer Natur, weil man einem bestimmten eigenen Schönheitsideal hinterher hechelt und das so ausleben will.
Das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ein anderer ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Tätowierung wie auch das Piercing ganz häufig im Sinne eines Tagebuchs verstanden werden kann. Das heißt, dass man bestimmte Lebensereignisse damit markiert. Das ist, glaube ich, die andere große Motivation, warum man das macht. Man möchte in gewisser Weise eben auch einzigartig damit sein, also rausstechen aus der Masse.
Dr. Ada Borkenhagen, Psychologin und Psychotherapeutin, sagt, Piercings und Tattoos nur so als Modetrend abzutun, der ist gerade angesagt, geht aber auch wieder vorbei, ist zu wenig. Viele 18- bis 25-Jährige, die ihre Körper so pimpen, wollen sich zum einen damit abgrenzen, zum Beispiel von ihren vielleicht für sie zu konservativen Eltern, aber auch individueller sein als die anderen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Frankfurt am Main. Einsatzkräfte der Frankfurter Feuerwehr haben sich am Dienstag auf dem Gelände eines Kindergartens als Schlangenbändiger bewiesen. 10 Babyschlangen konnten sie einfangen. Die Schlangen seien etwa 30 cm lang und fingerdick, wie Feuerwehrsprecher Mike Bellino berichtete. Bei den Jungtieren handle es sich um die in Deutschland nicht heimische Boa constrictor. Diese Schlange kann bis zu 1,80 Meter lang werden, ist aber nicht giftig. Wie die kleinen Schlangen auf das Gelände des Kindergartens gekommen waren, blieb zunächst unklar. Die Boa constrictor kann in Deutschland als Haustier gehalten werden und muss nicht gemeldet werden. Daher geht Feuerwehrsprecher Bellino davon aus, dass sie durch Lüftungsgitter aus einem Haus gelangt waren. Ein Schlangenexperte hat die Tiere zunächst im Frankfurter Zoo untergebracht.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.